Ist das nicht schön, wenn Gottes Gnade Kreise zieht? So ist die Predigt heute überschrieben. Und jetzt kommt ein Spendenaufruf. Nicht, weil wir schon so weit wären, aber ein Stück aus diesem Spendenaufruf, und der ist relativ lang, ist heute der Predigttext. Anlass ist die erste große organisierte Hilfsaktion der Kirche, jedenfalls soweit uns das bekannt ist. Die Urgemeinde in Jerusalem war in eine schwere wirtschaftliche Not geraten. Staatliche Hilfen gab es sowieso keine damals, aber es gab ein gut funktionierendes jüdisches soziales Netz. Durch die Synagoge gab es für Menschen, die in Not waren, Altenhilfe, es gab Krankenhilfe, es gab Witwenhilfe, Waisenhilfe, es gab Armenkassen, sogar Unterstützung für Fremde und Durchreisende, wenn die in Not waren. Das war vorbildlich und das hat bestens funktioniert. Bis dieser Beschluss kam, wenn ein Jude Christ wird, wenn er sich zu Jesus bekennt, dann wird keine Unterstützung mehr gewährt, dann verliert er alle Ansprüche. Dann stellt er sich außerhalb der jüdischen Gemeinschaft und dann steht ihm das nicht mehr zu. Den Jesusjuden wird sozusagen die Rente gestrichen und alle anderen Leistungen dazu. Das heißt, die Christen in Jerusalem, die nicht selber viele Mittel hatten, und das waren die allermeisten, die haben plötzlich alle Sozialleistungen eingebüßt. Und jetzt musste die Gemeinde einspringen, um sie zu versorgen. Und allerdings hatte die Gemeinde dann ein demografisches Problem sozusagen. Es waren viele, die zu versorgen waren, und es waren wenige, die einzahlen konnten. Und diese wenige haben wirklich Enormes geleistet. Wir lesen davon in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Sie haben viel von ihrem Besitz großzügig zur Verfügung gestellt, bis hin, dass einige ihre Immobilien verkauft haben und das für die gegeben haben, die Not hatten. Und dann kam noch eine jahrelange Dürre dazu. Zur Zeit von Kaiser Claudius war das. Da wurde es dann auch bei den Besserverdienenden knapp. Und etliche mussten nicht nur sparen und rechnen, sondern richtig gehend hungern. Und das hat Paulus zu seinem Projekt gemacht, den Christen in Jerusalem finanziell zu helfen. Paulus war viel unterwegs, wie kaum ein anderer. Und er hat gesehen, hier geht es den Christen so, woanders haben sie mehr, woanders können sie sich eher noch was leisten. Da kann man doch was machen. Und dafür hat er dann ausführlich und ausdrücklich geworben. Im zweiten Korintherbrief, zwei Kapitel lang. Und es ist spannend, wie er das macht. Wie würden wir das machen? Vielleicht so ähnlich, wie ich jetzt angefangen habe. Guckt doch mal an, die Christen in Jerusalem, die erste Gemeinde, von der wir alle herkommen, von der wir das Evangelium bekommen haben. Guckt mal, wie es denen geht. Und dann würden wir heute eher so ein paar Einzelschicksale schildern. Das macht es viel konkreter. Das sagt man auch, Mensch, da muss man doch was machen. Also wir würden eindringlich die schwierige Lage schildern. Und nun sehen wir, wie Paulus das macht. Ich lese den Predigttext aus dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 9 bis 6 bis 15. Im zweiten Korintherbrief hat er da zwei Kapitel, im ersten Korintherbrief auch schon. Das ist also so ein längeres Projekt, was er verfolgt. Der Predigttext ist aus dem ersten Korintherbrief. Dies aber, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer auf Segen sät, segensreich wird er auch ernten. Jeder, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht widerwillig oder unter Druck, denn einen heiteren Geber liebt Gott. Gott aber hat die Kraft, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit alles habt, was ihr braucht und überreich seid zu allem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut. Er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Freigebigkeit, die bewirkt, wenn wir diese Gabe überbringen, Dank an Gott. Infolge der Bewährung, die sich in diesem Dienst zeigt, preisen Sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Aufrichtigkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch, wegen der überragenden Gnade Gottes bei euch. Dank sei Gott für seine unbeschreibliche Gabe. Soweit dieser Ausschnitt aus dem Aufruf des Paulus. Also der lässt sich diese Gelegenheit entgehen, die Lage in Jerusalem mit eindrücklichen Worten zu schildern. Er erwähnt sie nur kurz im Nebensatz. Er drückt nicht auf die Tränendrüse. Und stattdessen sagt er, warum das Geben für andere, das Geben für eine Gemeinde in Not, ein höchst geistlicher Vorgang ist. Genau genommen erzählt er eine Geschichte. Er erzählt, was dadurch ausgelöst werden wird. Sein Einstieg, zwei Arten, wie man das halten kann mit dem Geben. Vers 6, dies aber, wer sparsam sät, sparsam wird er auch ernten. Und wer auf Segen sät, segensreich wird er auch ernten. Das ist sein zentraler Satz, seine zentrale These. Wenn du für Gott gibst, das ist nicht eine Ausgabe. Ich gebe was und hinterher habe ich weniger. Das ist ein Mehr. Was du für Gottes Reich gibst, ist Saatgut. Okay, du kannst es nicht essen. Saatgut, wenn man das isst, dann kann man es nicht noch sehen. Aber es ist nicht einfach weg. Es ist eingesät, es wird wachsen und es wird zu dir zurückkommen. Und du wirst auch davon ernten. Und klar, das wussten sie alle, wissen wir auch, wenn ich nur ganz wenig aussehe, dann werde ich auch nur wenig ernten. Und wenn ich viel aussehe, dann kann ich auch entsprechend viel ernten. Und zwar viel mehr, als ich eingesetzt habe. Wer auf Segen sät, segensreich wird er auch ernten. So heißt es hier wirklich, wer auf Segen sät. Das heißt zum einen reichlich, weil wenn Gott segnet, ist das nicht knapp und kärglich, sondern das ist reichlich. Und deswegen heißt es auch reichlich. Aber das heißt noch etwas anderes, auf Segen sehen. Ich habe beim Geben ein Bild vor Augen, was daraus werden wird, nämlich Segen. Und wer so gibt, der hat einen bestimmten Blick. Also nicht so, jetzt habe ich das gegeben und jetzt habe ich so viel weniger in meinem Getreidesack. Sondern so, ich sehe schon vor mir, was aus diesen Körnern werden wird. Die werden keimen und aufgehen und große Ähren tragen. Das gibt eine Ernte. Auf Segen sehen. Das schon vor Augen, was Gutes daraus werden wird. Also nicht weggeben, sondern einsetzen. Im Blick auf die Ernte. Das kennt ihr, sagt Paulus, das kennt ihr aus eurem Garten. Und so läuft es auch im geistlichen Leben. So läuft das auch beim Geben. Das hat nämlich mit dem geistlichen Leben ganz viel zu tun. Das gehört dazu. Okay, könnte man sagen, hast ja recht. Wenn das so ist, dann sollte ich mich jetzt vielleicht ein bisschen zusammenreißen. Dann muss ich halt auch mal was. Und stopp, sagt Paulus. Damit hättet ihr mich missverstanden. Vers 7. Jeder, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht widerwillig oder unter Druck, denn einen heiteren Geber liebt Gott. Das ist ja länger voraus, bevor er kommt, dass er dazu einlädt zum Sammeln und er sagt, jeder, überlegt euch das zu Hause, in Ruhe, kein Gruppendruck, kein eigener Druck. Nicht, wenn ihr eigentlich gar nicht wollt, aus so einer Verpflichtung heraus, das ist nicht das, was Gott sich wünscht, denn einen heiteren Geber liebt Gott. Ich weiß, wir haben das wahrscheinlich anders im Ohr, im Sound der Lutherbibel. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Stimmt auch, aber das Wort, das hier steht, das griechische Wort, heißt zuerst heiter. Und dann heißt es auch fröhlich, es heißt auch erfreulich. Das gehört also damit rein. Paulus hat das nicht erfunden, er zitiert es aus dem Buch der Sprüche, aus der griechischen Übersetzung, die es damals schon gab. Und da heißt es in Sprüche 22, Vers 8a, einen heiteren Mann, der gibt, segnet Gott. Ein schöner Anblick. Da ist einer, der ist heiter und fröhlich, schön. Mal sehen, wie kommt das, was macht er gerade? Ah, er gibt etwas, er gibt von dem, was er hat, an solche, die es brauchen. Und das macht ihm ganz offensichtlich Freude. Der ist ganz gelöst, der ist entspannt. Ein schönes Bild, sagt Paulus. Und da guckt Gott auch immer wieder gerne hin. Der ist nicht erst später bei der Ernte gesegnet, wenn er gibt, der ist schon in seinem Geben gesegnet. Möchte ich so einer werden? Möchte ich so eine werden? Möchtest du so einer werden? So eine sein? Wie das geht? Mit Druck geht es nicht. Wie also dann? Nun, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen, ein ganz wichtiger Mechanismus für das, was wir fühlen, für das, was wir entscheiden, ist das Bild der Zukunft, was wir damit verbinden. Welche Geschichte wird passieren, wenn ich das so mache? Wenn ich ohne zu gucken auf die Straße renne, wird vielleicht eine schlechte Geschichte passieren. Mache ich lieber nicht. Und was passiert, wenn ich mich so entscheide? Ständig haben wir solche Szenarien im Kopf, solche Szenen, was passieren wird. So eine Art Film. Und ständig bauen wir solche Geschichten. Das geht ganz automatisch. Wir sind unsere eigenen Drehbuchautoren da, wir sind unsere eigenen Regisseure. Und diese Geschichten, die beeinflussen uns ganz enorm. Die sorgen dafür, dass wir uns richtig gut fühlen zum Beispiel, obwohl das ja erstmal nur in unserer Vorstellung ist. Oder die sorgen dafür, dass wir uns elend fühlen, weil das, was wir befürchten, obwohl das auch nur in unserer Vorstellung ist und wir gar nicht wissen, ob das so kommt, ob das realistisch ist und wirklich so kommt, spielt dafür überhaupt keine Rolle. Wenn wir diese Vorstellung haben, fühlen wir uns entsprechend. Beeinflusst das unsere Entscheidungen? Und Paulus hat ja zwei Möglichkeiten am Anfang vorgestellt. Kärglich sehen, so ein bisschen missmutig, unter Druck. Und die zweite Möglichkeit, auf Segen sehen. Reichlich, heiter, gelöst. Und jetzt gibt er uns eine Hilfe, beziehungsweise den Korinthern, zuerst, und er sagt, diese zweite Möglichkeit, damit habe ich Erfahrung. Diese Geschichte, die dann passiert, die habe ich oft erlebt. Bei mir, bei anderen, das möchte ich euch gerne erzählen. Das kommt jetzt ausführlicher. Die biete ich euch an für euer Kopfkino, für die Szenen, die ihr dreht dann in eurem Kopf, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr euch beteiligen wollt an dieser Sammlung. Und wenn ihr die immer mal wieder guckt, dann werdet ihr zu Menschen werden, die heiter, gelöst und gerne geben. Dann werdet ihr diese Geschichte auch schon erleben und ihr werdet sie später in der Realität erleben. Das ist jetzt so eine Vorschau auf das, was passieren wird. Vers 8, der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Gott aber hat die Kraft, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit alles habt, was ihr braucht und überreich seid zu allem guten Werk. Es ist nicht so, dass diese Geschichte mit uns beginnt. Die beginnt mit Gott. Gott hat die Kraft. Gott kann. Gott hat genug für euch, sodass ihr alles habt, was ihr braucht, und zwar in jeder Hinsicht und immer. Und damit nicht zu Ende, so uff, gerade mal so gereicht, aber immerhin, sondern er sagt, wenn ihr alles habt, was ihr braucht, dann ist immer noch etliches übrig. damit ihr in allem, alle Zeit alles habt, was ihr braucht und überreich seid zu allem guten Werk, so dass ihr fröhlich und kräftig weitergeben könnt, ohne deshalb selber zu kurz zu kommen. Gott kann und Gott hat, so geht diese Geschichte los. Und Gott bleibt nicht auf dem sitzen, was er hat, er gibt es freizügig weg. Vers 9, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Und das sagt Paulus, das, was er da für andere macht, das gilt auch für euch. Das macht er auch für euch. Vers 10, der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. Jetzt ist er wieder beim Bild vom Anfang, Säen und Ernten. Gott, der Schöpfer, gibt dem Bauern und dem Gärtner Samen. Samen aus der Ernte Gottes. Den können sie anbauen, davon essen, davon leben. Dieser Gott, sagt er, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So versorgt uns Gott nicht mit Fertigprodukten, auch manchmal praktisch, er versorgt uns mit Saatgut aus seiner Ernte. Das können wir anbauen und dann lässt er es aufgehen und wachsen. Und wir können davon ernten und davon leben und davon weitergeben. Diese Prinzipien, das gilt auch für den zwischenmenschlichen Bereich und das gilt auch für den geistlichen Bereich, sagt Paulus. Die Geschichte beginnt mit Gott, der gibt uns Samen aus seiner Ernte und dann sind wir dran. Jedenfalls so ein bisschen mit Säen, mit Gießen. Aufgehen und wachsen lässt es dann wieder Gott. Und ihr werdet, Vers 11, trotzdem irgendwie zurechtkommen. Nee, so steht es hier nicht. Ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit. Als Christen leben wir rundum als von Gott Beschenkte. Und wir brauchen uns da nicht dran zu klammern an das, was wir schon haben, was wir schon gesammelt und geerntet haben, für morgen und für übermorgen und für in 10 Jahren. Wir haben die Freiheit loszulassen. Denn wir haben einen Gott, der geben kann, der geben will, der geben wird. Wachstum und Frucht entstehen durch Loslassen. Man muss das Zeugs in die Erde tun. Weiß dann auch nicht so genau, was draus wird. Jedes Korn schafft es auch nicht. Loslassen. Christen lassen sich befreien vom Festhalten. Denn auf Gottes Lust zu geben, ist Verlass. Wir haben einen fürsorglichen und reichen Vater. Der kümmert sich um uns und deswegen können wir weiter und fröhlich geben. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit. Wir können uns satt essen und haben dann immer noch im Überfluss Saatgut übrig, um zu säen. Auf Segen säen für eine reiche Ernte. Und dann geht es weiter. In allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die bewirkt, wenn wir diese Gabe überbringen, Dank an Gott. Das ist die nächste Szene in dieser Geschichte, die passieren wird. Die Gaben werden gesammelt. Paulus überbringt sie gemeinsam mit Vertrauensleuten nach Jerusalem. So ist der Plan. Was wird dann passieren? Stellt euch das mal vor. Dank an Gott. Das werdet ihr damit auslösen. Eine Flotte von Dankgebeten an Gott. Wenn die, die eure Gaben brauchen, die nicht wissen, wie sie in wenigen Wochen noch leben können und dann plötzlich merken sie, es wird für uns gesorgt, wenn die, die bekommen, da ist die Geschichte nicht zu Ende. Gesammelt, ausgegeben, denen geht es wieder besser. Die sind nicht nur Empfänger, die einen Mangel haben und denen geholfen wird, die diese Gaben bekommen, die sind auch, die haben eine ganz aktive Rolle in dieser Geschichte. Vers 12, denn der Dienst dieser Opfergabe füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern wird weiterwirken als vielfältiger Dank an Gott. Dank an Gott. Dankbare Gedanken, dankbare Gebete. Ihr geistliches Leben bekommt einen positiven Schub. Denn die werden das richtig einordnen und nicht nur sagen, ach, was für großzügige Menschen gibt es in Korinth und Mazedonien. Die werden sehen, wer dahinter steckt, wer hinter dem allen steckt, von wem das Saatgut ist. Und wer aus den Korinthern und Mazedonien heitere, fröhliche Geber gemacht hat. Dank an Gott. Und wer dankt, kommt in Kontakt mit dem Geber dieser Gaben. Ihr Leben vor Gott bekommt neue Nahrung. Infolge der Bewährung, die sich in diesem Dienst zeigt, preisen Sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Aufrichtigkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. So geht die Geschichte weiter, sagt Paulus. Sie werden anfangen, Gott zu loben, weil er für sie sorgt, indem er seinen Kindern an anderen Orten mehr anvertraut hat und das Herz geöffnet hat. Das, was ihr jetzt zusammenlegt, das gibt den Ton an für das neue Loblied, das andere singen werden, die das brauchen. Und auch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Es ist gute jüdische Sitte, im Gebet Lobpreis und Bitte zu verbinden. Auch Paulus hält es so. Und die Jerusalemer Beschenkten, die werden es auch so halten. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes bei euch. Da entsteht eine Zusammengehörigkeit über Grenzen hinweg, eine Gemeinschaft über Grenzen hinweg, auch über Konfessionsgrenzen. Die Jerusalemer Gemeinde, die war völlig anders geartet als die Korinther. Nicht nur im Stil, auch theologisch. Aber das ist doch kein Hindernis, ihnen zu helfen. Da zeigt sich auch die Einheit, die alle Unterschiede überspannt. Gottes Gnade zieht Kreise. Das ist die Geschichte. Und diese Geschichte hat schon angefangen. Wenn ihr überlegt, ob ihr eher sparsam oder eher auf Segen sehen wollt, dann guckt euch diese Geschichte an, sagt Paulus. Dann stellt euch schon vorher vor, was passieren wird. Gott versorgt uns und beschenkt euch. Ihr habt alles, was ihr braucht. Und er hat euch noch mehr gegeben als das, was ihr braucht. Und dann gebt ihr das weiter für die, die es jetzt nötig brauchen. Womöglich über Grenzen hinweg. Und damit werdet ihr Dank auslösen. Das geistliche Leben von anderen bekommt einen Schub. Sie loben Gott dafür und sie beten für euch. Die Gemeinsamkeit wächst und wird fühlbar. Und auch damit wird die Geschichte noch nicht zu Ende sein. Gottes Gnade zieht weitere Kreise. Diese Ernte ist wieder neues Saatgut. Und irgendwann und irgendwie werden diese Kreise euch wieder erreichen. Dann kommt etwas zurück, und zwar viel mehr als das, was wir ausgesät haben. Wer viel weitergibt von dem, was er empfangen hat, der wird reich sein, auch bei der geistlichen Ernte. Ein göttlicher Kreislauf von Empfangen und Weitergeben und wieder empfangen und wieder weitergeben. Sehen auf Segen. Und was wir haben, das kommt nicht nur von Gott, das gehört ja auch Gott. Es muss deshalb auch wieder hinein in den Kreislauf von Empfangen und Geben und Danken und Preisen. Würden wir diesen Kreislauf unterbrechen, weil wir sagen, das behalten wir mal lieber, dann täten wir uns damit keinen guten Dienst. Dann würden wir das Zirkulieren der Gnade Gottes blockieren. Dann würden wir diese Geschichte teilweise blockieren. Dann würden wir die Ernte schmälern. Aber warum sollten wir das tun? Wenn Gottes Gnade Kreise zieht, dann passiert das nicht ohne uns, nicht über unseren Köpfen, wie ein Flugzeug, was da oben fliegt. Es passiert mit uns, es passiert durch uns. Wo sind wir heute in diesem Kreislauf? Wir sind die, die von Gott beschenkt werden, mit allem, was wir brauchen und mit mehr. Mit Saatgut zum Sehen, das wir weitergeben. Und manchmal sind wir auch die, die Mangel haben. Und die Gott segnet, indem andere geben. Geld, Zeit, Liebe. Und wir sind die, die erkennen, wer hinter all den Gaben steckt. Und die auch immer wieder eine Flotte von Dankgebeten zu Gott schicken. Und wir sind auch die, die beten für die Schwestern und Brüder jenseits von allerlei Grenzen, und dabei merken, wir gehören zusammen. Gott lädt uns ein Teil dieser schönen Geschichte zu sein und zu bleiben, heitere, fröhliche, gelöste Geber. Und so sagt Paulus am Schluss, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Daher stammt alles, was wir haben, ob wir es selber genießen, ob wir für andere sehen, alles, was wir haben, stammt aus der großen Ernte Gottes. Und insofern ist all unser Dank Erntedank. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen.